Daniel Kapitel 8. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Der hatte zwei Hörner, und beide Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten. Sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her, über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf. Und der Widder schlug und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde, auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinen Standort. Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere Hörner aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viel in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es.
Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr es alle hierher geschafft habt. Schön, an jeden Einzelnen heute hier auch sehen zu dürfen. Ihr seht, ihr habt das Kapitel eben gerade mitgelesen und vielleicht mag der ein oder andere sagen, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Und auch wenn ich das Buch Daniel schon öfter gelesen habe, ging es mir selbst bei der Predigtvorbereitung so, dass ich mich auch gefragt habe, was war das jetzt eigentlich gerade, was ich da gelesen habe? Vor allen Dingen, weil so viele tiefe Geheimnisse auch da drin auch verankert sind. Timo hat ja schon vorhin ganz richtig gesagt, dass das Buch Daniel viele Visionen auch hat. Wir erinnern uns an Daniel 2, an das große Standbild. Das ist eine der Visionen, die auch wiederum uns aufgezeigt hat, wie die zukünftigen Zeiten sein werden. Und eigentlich jetzt schon ab Daniel 7 und dann auch, wenn wir in den weiteren Kapiteln schauen, werden uns viele Prophetien, Visionen, Gesichte gezeigt, wie die Zukunft auch sein wird. Nicht nur zu Daniels Zeiten, sondern spannenderweise soll uns das schon Aufschluss darüber geben, auch zu unseren heutigen Zeiten. Deswegen kann man auch ganz klar sagen, ist das, was in Daniel auch in dem Kapitel 8 heute stand, brandaktuell. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen, ihr guckt vielleicht auch mehr oder weniger die Nachrichten, ihr seht auch gerade, was in Israel so los ist. Man ist ein Stück weit perplex, man ist vielleicht noch ein bisschen erfreut, dass wenigstens einige Deutsche noch heute sagen, dass diese ganze Situation falsch dargestellt wird, dass Israel mittlerweile von den Medien so dargestellt wird, dass sie die Gegner eigentlich sind, die letzten Endes dafür gesorgt haben. Es wird alles verdreht mittlerweile. Aber ich möchte euch eine Sache dazu auch sagen, das passt auch so gut mit unserem Kapitel zusammen. Wir sehen ganz viel, was so die Zukunft betrifft, nicht nur von Israel, von den umliegenden Staaten, auch heute noch. Wisst ihr, man kann heute mit Bestimmung wohl sagen, dass die Menschen, die heute Zeitung lesen oder die Nachrichten anschauen, die wissen vielleicht gerade, was ein Stück weit in der Welt los ist. Aber ich möchte ganz klar sagen, wer die Bibel liest, der weiß ganz klar, warum diese Dinge passieren. Und daher ist auch dieses Kapitel ein sehr wichtiges Kapitel, um nicht nur die Geschichte Israels mehr zu verstehen, sondern dass wir uns jetzt auch darauf beziehen können, wie werden diese letzten Zeiten sein. Tatsächlich so, wie ich das auch hier auch die Predigt auch benannt hatte, ich bin immer so ein bisschen, möchte mich immer so ein bisschen wegziehen, wenn es um so Sachen um Endzeit geht oder auch um den Antichristen. Aber tatsächlich haben wir hier eine Textstelle, die ganz klar auf den Antichristen verweist. Und es geht hier ganz direkt hier um das Ende der Zeiten. Aber es geht in diesem Predigttext um so viel mehr. Es geht einmal darum, um den Wahrheitsgehalt der Bibel, dass wir einmal sehen können, welche präzisen Prophetien Gott gegeben hat und wie diese Prophetien letzten Endes auch wortwörtlich eingetroffen sind. Und dann natürlich auch Kriterien, die uns zeigen sollen, wie wird der Antichrist sein. Aber ich möchte uns eines zu denken geben heute. Genauso wie wir als Christen immer wieder auch in diesen, ich sag mal, in diese Problematik kommen, zu spekulieren, wann denn der Herr Jesus wiederkommt, dass wir am liebsten präzise bestimmen wollen, dass der Herr Jesus an dem und dem Tag kommt, so ist das in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte auch immer wieder gewesen, dass wir spekuliert haben, wer mag denn womöglich dieser eine Antichrist sein? Und vielleicht weiß auch der eine oder andere, damals ist darüber spekuliert worden, ob Kaiser Nero, ob es Caligula war, ob es die Päpste waren, ein Adolf Hitler, ein Josef Stalin, ein Barack Obama oder ein Wladimir Putin. Man hat so viele Menschen hat man hervorgezogen, hat gesagt, das muss der Antichrist sein. Und die Liste von Antichristen ist auch in unserer heutigen Zeit nicht kurz. Ich werde euch heute sicherlich nicht sagen, wer der Antichrist ist, weil ich das einfach nicht weiß. Und ich möchte auch gar nicht irgendwie in so eine Art von Spekulation dort reinkommen. Ich kann euch aber so viel sagen, wir haben bestimmte Kriterien innerhalb der Bibel, die wir uns heute anschauen können, um zu schauen, wie er sein wird. Aber ganz klar auch nochmal, nachdem wir von all diesen verschiedenen Antichristen-Typen vielleicht gehört haben, von den Menschen, die auch schlimme Dinge getan haben, der Antichrist wird sie letzten Endes alle in den Schatten stellen. Auch gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir uns befinden, ich habe eben schon darüber gesprochen, wie es gerade auch mit dem Volk Israel aussieht. Wir sehen immer weitere Prophetien, die sich immer weiter verdichten. Da meinen wir womöglich auch einen Anspruch darauf zu haben, darüber zu philosophieren zu können, wer denn jetzt der Antichrist ist. Und gerade in dieser prekären Situation in Israel gibt es immer mehr Menschen, die jetzt sich auch fragen, er wird wahrscheinlich aus irgendeiner Religionsgemeinschaft kommen. Wird der Antichrist ein Moslem sein? Wird er ein Katholike sein? Mag er womöglich selber sogar ein Jude sein? Es ist alles eine Spekulation. Und ich möchte uns genauso auch da nochmal ermutigen, lasst uns wachsam und nüchtern bleiben. So wie wir die Wiederkunft unseres Herrn auch erwarten sollen, und zwar wachsam und nüchtern, sollten wir auch in dieser Thematik wachsam und nüchtern bleiben und der Bibel vertrauen und vor allen Dingen unserem Herrn Jesus Christus vertrauen, dass er alles richtig machen wird. Wir wollen lieber diese Zeit auch mehr dazu ausnutzen, den Menschen in dieser Zeit und davon, das kann ich euch sagen, ich gehe auch davon aus, dass der Herr Jesus auch bald wiederkommt, aber zu sagen, es ist noch so lange Gnadenzeit, so lange ist noch unsere Aufgabe, rauszugehen in die Welt, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen, bis die Vollzahl der Heiden auch tatsächlich voll ist und der Herr Jesus wahrhaftig wiederkommt, um uns abzuholen. So lange wollen wir diesem Missionsauftrag nüchtern und auch wachsam nachkommen und den Herrn Jesus erwarten. Doch wenn wir mal schauen, kurz in diesen Predigttext, warum ist dieser Text jetzt eigentlich so brandaktuell? Ein paar Dinge, die sehr auffällig dabei sind. Einmal in Daniel 8, 17b, da steht, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht auf die Zeit des Endes bezieht. Die Zeit des Endes. Damit ist also nicht gemeint, auch wenn Daniel einige Dinge sieht, die auch in seiner näheren Zukunft kommen, damit ist tatsächlich die Zeit des Endes eben zu sehen, also die Endzeit. Wir haben hier in Daniel 8, 26, was über dieses Gesicht von den Abenden und Morgenden gesagt worden ist, das ist wahr und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Auch hier nochmal den Hinweis darauf, dass hier etwas kommt, was in weiter Zukunft liegen wird. Und dann kommt etwas sehr Spannendes, was viele so noch gar nicht betrachtet haben. Daniel 1 bis 6 sind auf Aramäisch geschrieben worden. Aber ab Daniel 7 ist dieser Text in Hebräisch geschrieben worden, mit einer ganz klaren Intention, und zwar, dass die Nachwelt davon erfahren soll, dass etwas kommen wird. Und das ist super interessant, dass man weiß, hier hat Gott tatsächlich mit Intention gesagt, dieser Text soll extra auf Hebräisch aufgeschrieben sein, also soll so auch wiedergefunden werden, damit man weiß, auch für die spätere Zeit, dass man sich darauf zurückbeziehen kann. Das ist super interessant. Wenn wir jetzt gemeinsam durch diese Predigt hindurchgehen, möchte ich mit euch vier Dinge besprechen und die sind nötig. Ihr seht, wir haben eben schon von dieser Vision gehört, die möchte ich kurz euch noch einmal aufdröseln, vielleicht mit einigen Bildern, die ich euch vielleicht auch zeigen kann. Ganz klar, wir fragen uns wirklich, was hat Daniel dort gesehen? Und wenn ich euch Bilder zeige, die können nicht das abbilden, was er gesehen hat, aber vielleicht gibt es uns so ein bisschen Hilfe, darüber nachzudenken. Wir gucken uns dann in den Versen 15 bis 27 an, was ist denn eigentlich die Deutung? Und wir schauen uns dann mal historisch an, was ist denn genau passiert und in welcher Form sind diese Prophetien auch eingetreten, die ihm da auch verraten worden sind. Und dann werden wir uns ganz klar auf die Verse 9 bis 14 und 23 bis 25 uns anschauen, und zwar das Kommen eines Antichristen. Da geht es in besonderer Weise erstmal um eine Person, die tatsächlich schon aufgetreten ist, Antiochos Epiphanes, über den werden wir gleich so ein bisschen sprechen. Aber auch die Frage danach, ob der nicht auch ein Vorreiter für das Bild ist, wie der Antichrist sein wird. Und dann, wenn wir auf diese fernliegenden Tage gucken, wie wird auch das Ende des Antichristen sein? Das ist so ein Stück weit die Struktur. Wenn wir uns mal die Visionen in Daniel 8, 1 bis 14 anschauen, dann beginnt unsere Vision damit, dass Daniel sich in der Residenz Susa in der Provinz Elam befindet, am Fluss Ulai. Ihr könnt das hier vielleicht ein Stück weit auf der Karte einmal erkennen. Ihr seht das ein bisschen rot auch gefärbt, da Elam, und dann sehen wir dort auch Susa. Das mit dem Fluss an dem Ulai ist nicht direkt aufgezeichnet. Wir können aber schnell erkennen, dass sich das in der Nähe dieses persischen Golfes sich befindet. Wenn wir uns das mal so angucken, damals das neue Babylonische Reich, ne, dann sehen wir hier Susa und dann weiter zum Osten hin ist dann auch Persien gewesen, gehört aber dann zu dem Zeitpunkt später dann zum Medo-Persischen Reich dann auch. Ne? Und wenn wir das mal mit der heutigen Karte auch vergleichen, würde dieses Gebiet Susa im Südwesten des Irans liegen und an der südwestlichen Grenze des Iraks liegen. Und wenn ihr da insgesamt auch Interesse habt, da geht es ja erstmal nur darum, dass ich mal zeigen wollte, damit wir uns mal verorten können, wo findet das eigentlich statt und auch in welcher Form interessanterweise auch Länder wie der Iran, Irak, Syrien, Ägypten, das wird gleich so ein bisschen ein Stück weit vorkommen, auch heute in der israelischen Geschichte auch immer eine Rolle spielen, ist es interessant zu sehen, wo diese Vision auch stattfindet. Wenn ihr natürlich mehr Interesse, also da auch Interesse habt, auch mehr über das Medo-Persische Reich zu lernen, ich kann euch auch empfehlen, nicht nur Daniel, sondern auch so das Buch Esther zu lesen. Man lernt sehr viel über die Kultur auch und so weiter. Im Mittelpunkt des zentralen Geschehens steht in den Versen 3 bis 4 ein Widder mit zwei Hörnern. Nochmal ganz klar, diese Bilder, die ich euch zeige, das ist absolut wahrscheinlich nicht das, was Daniel gesehen hat, aber sie helfen uns nur vielleicht ein Stück weit zu verstehen, warum diese Dinge sind, wofür sie Symbole stehen und so weiter. Wir haben in den Versen 3 bis 4 haben wir etwas von einem Widder erfahren, der hat zwei Hörner und ihr seht das eine Horn hier, ne? Das Horn, das eine ist ein bisschen höher als das andere. Und es heißt über den, dass dieser direkt vor dem Fluss steht und gegenüber diesem Tier, da mag es womöglich andere Tiere gegeben haben, es gab kein Tier, was vor diesem Tier bestehen konnte. Es tat, was es wollte und es schien alles zu gelingen. Und dabei haben wir auch noch gesehen, dass dieser Widder Richtung Westen, den Norden und auch gegen den Süden ausgestoßen ist. Und wir werden später ja auch in der Deutung sehen, das bedeutet auch, gewisses Gebiet dadurch eingenommen hat. Und dann sehen wir aber in dem Vers 5 ein weiteres Tier. Wir sehen einen Ziegenbock, der uns hier dargestellt wird, ein zotteliger Ziegenbock. Und dieser Ziegenbock, der wird später auch noch seine Erscheinung wandeln. Aber was am Anfang erstmal über ihn gesagt ist, während diese beiden Tiere aufeinandertreffen, zu diesem Zeitpunkt hat dieses Tier ein imposantes Horn, ein riesiges Horn. Und dann sehen wir, dann kommen wir später auch zwar zum Kampf, aber man sieht diesen Kampf, der dann da stattfindet zwischen diesen beiden Tieren. Und es ist auch tatsächlich so, dass dieser Ziegenbock diesen Widder umwirft und ihn auch tatsächlich zertritt. Er naht heran und zerbricht auch gleichzeitig die Hörner von diesem Widder. Und dann sehen wir diese Wandlung von diesem Ziegenbock, den dann nachher in den Versen 8 bis 9 dargestellt wird. Da sehen wir, dass sich dieser Ziegenbock sich in seiner Erscheinung verändert. Am Anfang dieses imposante Horn, dann dieses imposante Horn bricht ab. Es entstehen vier weitere kleinere Hörner. Und von diesem einen Horn, von diesen vier Hörnern, die entstehen, gibt es dann wiederum ein anderes Horn, was dadurch noch weiter in die Höhe erwächst. Und das sieht erstmal alles so ein bisschen komisch aus. Man fragt sich wirklich, was hat Daniel gesehen? Also das muss ja gewaltig gewesen sein, so eine Vision mitzubekommen. Und dann endet diese Vision eigentlich damit, in den Versen 13 bis 14, dass zwei Heilige miteinander reden und sie sprechen darüber, wie lange diese Dauer sein wird von der Wegnahme des beständigen Opfers und dem verheerenden Frevel, von dem sie gehört haben. Und dabei wird nochmal kryptisch eine Zahl genannt von 2300 Abenden und Morgen, bis dieses Heiligtum gerechtfertigt wird. Dazu nehme ich gleich noch ein bisschen Stellung. So, das einmal nur erstmal als Überblick. Was hat Daniel gesehen? Was ist seine Vision gewesen? Und jetzt müssten wir eigentlich in dem zweiten Teil jetzt uns fragen, was ist denn die historische Bedeutung beziehungsweise diese Deutung dieser Vision? Und da dachte ich auch, vielleicht geht es uns da so ein Stück weit, um es mal auch auf unsere heutige Zeit zu beziehen, uns geht es wahrscheinlich ähnlich wie Daniel. Dass wir vielleicht auch in dem Moment eigentlich so gerne wissen wollten, was das ist, keinen Plan erstmal davon haben, was wir dort gesehen haben und so sehr da auch danach trachten, mehr in die Wahrheit eingeleitet zu werden. Und Gott ist ja ein wunderbarer Gott. Das hat er ja auch Timo so schön gesagt. Er ist jemand, der uns aufschließt. Er möchte uns gerne zeigen. Er möchte uns die Visionen zeigen und auch vor allen Dingen auch für Prophetien uns auch das offen zeigen, wie Dinge sein werden und wir noch mehr darüber staunen können, wenn diese Prophetien sich wortwörtlich dann auch erfüllen. Und so bestimmt er Gabriel, ob es jetzt nun der Engel Gabriel ist, den auch Maria kannte, das darf mir mal kurz dahingestellt sein. Es wirkt so, als könnte er sein. Aber Gott stellt genau den richtigen Mann in seine Richtung, um dann zu sagen, bitte erklär ihm doch die Vision. Und so ist es doch auch heute, wenn wir uns auch fragen, was Gott willst du mir damit zeigen, dass wir doch heute immer noch zu Gott gehen dürfen. Und Gott wird immer uns die richtigen Dinge auch aufschließen, wenn wir tatsächlich danach suchen. Wenn wir nach der Wahrheit trachten, hat Gott sich doch schon immer darin bewiesen, dass wer ihn gesucht hat, der hat letzten Endes auch gefunden. Und so dürfen wir auch bei dieser Vision auch wissen, dass wenn wir wirklich nach der Wahrheit suchen, dann dürfen wir auch wissen, dann wird Gott uns Wahrheit aufschließen. Schon ähnlich wie in Daniel 2 und auch in Kapitel 7, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir von diesen unterschiedlichen Tieren ja auch gehört. Das hatte ich ja vor, glaube ich, 2 oder 3 Wochen mit euch ja schon besprochen. Vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere auch über das große Standbild, was in Daniel 2 auch angesprochen worden sind, wo wir diese unterschiedlichen Bausubstanzen uns angeguckt haben, dieses Standbildes. Und wir haben sehr schnell dabei herausbekommen, dass die Bausubstanzen beziehungsweise auch die unterschiedlichen Tiere, die in Daniel 7 auch benannt worden sind, für unterschiedliche Weltreiche auch gestanden haben. Und wenn wir auch das sehen, sehen wir auch immer die Verbindung, die auch zu Daniel 8 besteht, auch später in Daniel 9, in Kapitel 11, auch in 12, wenn wir unterschiedliche Visionen haben, sehen wir, dass sich das sehr häufig auch auf die zukünftigen Zeiten bezieht. Wenn ich noch einmal zu diesen beiden Tieren nochmal zurückkommen darf, ist es so, dass dieser Widder mit diesen beiden Hörnern, das stellt das Medo-Persische Reich dar. Da in Vers 20 wird uns auch diese Deutung gegeben. Warum dieses eine Horn ein bisschen größer? Es ist tatsächlich so, dass die Meder nachher ein bisschen kleiner auch geblieben sind, nicht in der Macht so groß wie die Perser. Und dass man darüber auch sagen konnte, dass die Perser anscheinend mehr Kraft auch am Ende hatten. Der Ziegenbock hingegen mit diesem imposanten Horn illustriert das damalige griechische Großreich unter Alexander dem Großen. Der stellt tatsächlich auch dieses große, imposante Horn dar. Spannenderweise auch Alexander der Große, ne? Dann dieses große, imposante Horn. Und der hat in seiner Blütezeit etwa von 336 bis 323 vor Christus hat er ein großes Reich gehabt, welches so Bestand hatte. Alexander ist übrigens auch der, wir haben ja den Bibeltext gelesen, es heißt über diesen Ziegenbock, dass er aus dem Westen kommt. Er kommt tatsächlich aus dem Westen und er kommt mit einer rasanten Geschwindigkeit, so stark, dass er unglaublich viel Gebiet in schnellster Zeit auch einnimmt und auch tatsächlich das Medo-Persische Königreich zerstört. Aber so schnell Alexander auch dieses Land eingenommen hat und auch mehr auch erweitert hat, imperialistisch gesehen, so schnell verstirbt Alexander auch, sehr früh nach 7-jähriger Großherrschaft. Und wir können aber tatsächlich feststellen, dass dieses Reich, was er daraus gegründet hat, wahrhaftig wirklich riesig war. Das gucken wir uns auch mal hier an. Wir können uns das mal angucken, wie riesig tatsächlich dieses Reich war, was Alexander der Große erschlossen hat. Nach seinem Tod aber, ne, wir sehen hier diese Route, ne, vom Westen hin, wir sehen halt, wie er die unterschiedlichen Gebiete in Ägypten, aber auch hier weiter dann bei den Medern, bei den Persern da auch Gebiete eingenommen hat. Nach seinem Tod muss er seine Reiche werden unter seine 4 Heeresführer, die er damals hatte, aufgeteilt. Das sind übrigens, ne, um das nochmal zu schauen, die 4 Hörner. Das ist die Veränderung auch dieses Ziegenbocks, der plötzlich 4 Hörner hat, die nicht so stark sind wie Alexander der Große, aber plötzlich 4 unterschiedliche Reiche haben. Dabei geht dann Antigonos, der Westen, hier Makedonien, ne, seht ihr hier oben links. Später ist das unter seinem Sohn Kassander auch. Lysimachos erhält Kleinasien und Thrakien, haben wir hier in so grün gefärbt, ne. Dann haben wir Ptolemaios, den Ersten, der bekam dann hier den Süden. Ne. Ihr seht auch hier mit Himmelsrichtung wird viel gearbeitet. Hier den Teil auch von Ägypten und Palästina. Und Seleukos, der hat dann das größte Reich eigentlich vom Ganzen hier, der erhält Mesopotamien und Syrien. Hier nochmal auch spannenderweise Himmelsrichtungen, ne? Hier zum Beispiel im Osten, im Süden und so weiter. Spannenderweise, weil diese Hörner ja auch in verschiedene Himmelsrichtungen wachsen. Alles in dem Bibeltext in Vers 22 nachzulesen. Ihr wisst aber, dass dann bei diesem Ziegenbock aus dem einen Horn ein weiteres Horn erwächst. Nochmal hier zu sehen, Das wird hier in dem Bereich von dem Bereich Seleukos sein, also hier das, was ihr hier bei Medien Persien auch sieht. Dort erwächst ein weiteres Horn und dieses Reich von Seleukos ist ja schon deutlich größer. Und was wir auch sehen dürfen, ist gleichzeitig, dass Syrien und Ägypten eine große Rolle heute gegenüber Israel noch spielen und dass dieses Horn, was daraus jetzt erwächst, auch eine ganz besondere Geschichte gegenüber Israel spielen wird. Und diese Rolle nehmen sie auch tatsächlich heute in unserer Endzeit ein, wo wir auch immer wieder sehen, wo Konflikte, auch unter anderem auch mit Syrien, ne, oder auch aus anderen Teilen, auch aus Ägypten teilweise auch immer wieder Schwierigkeiten kommen könnten. Wir sehen ja immer wieder diese Nachbarstaaten Israels, wo es zu weiteren Problemen kommt. Dieses Horn erwächst aus diesem anderen Horn. Und dann heißt es, historisch betrachtet und hier auch aus der Bibel, dass ein listiger König aus diesem Seleukidenbereich, ne, das ist dieser rote Bereich von Seleukos, herauskommt. Und es zählt auf einen damaligen Herrscher hin, und zwar Antiochos Epiphanes IV. Am Anfang ist er tatsächlich unbedeutend. Doch er wird sehr bekannt werden für seine imperialistische und auch sehr gewalttätige Politik. Und sein Reich nimmt an einer richtig krassen Größe zu. Epiphanes übrigens, so viel bedeutet der Name, der Strahlende, der Glorreiche, der in Herrlichkeit Erscheinende. Das ist eine gute Thematik, wenn wir gleich auch später über den Antichristen sprechen. Wie wird uns dieser Antichrist dargestellt? Auch mal zu gucken, dass das vielleicht ein bisschen verdächtig klingt. Ich möchte auch deswegen die Frage stellen, könnte dieser Antiochos Epiphanes über dieses Horn, was da herauswächst, womöglich ein Vorreiter, ein Vorbild für das sein, wie der Antichrist sein wird? Wir gucken uns mal kurz die Verse 9 bis 11 noch einmal an. Was wird über ihn eigentlich hier gesagt? Und können wir bestimmte Parallelen zu dem Antichristen feststellen, was uns in der Bibel über ihn präsentiert wird? Es heißt über ihn: Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, erstmal klein, ne, unbedeutend. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an was heran? Das Heer des Himmels heran und war von diesem Heer und von den Sternen etlicher auf die Erde und zertrat sie. Ja, wohin geht er? Bis wohin? Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob er sich. Und er nahm ihm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Gewaltige Worte, wenn man das mal so liest, was über ihn hier steht. Wir wollen uns diesen Antiochos mal angucken. Was wissen wir über ihn? In spannender Weise, er wird der König des Nordens auch bezeichnet. Das wird in, ich weiß gar nicht, wer Daniel 11 predigen wird von euch, ne? Aber das wird wieder aufgegriffen werden. Er wird wieder dort vorkommen. Er wird der König des Nordens genannt, weil er aus Syrien kommt. Er fällt unter anderem über Israel her und richtet eine große Zerstörung an. Er richtet sich damit also gegen Gottes Augapfel. Und unser Kapitel dokumentiert sehr eindeutig, dass er eine ganz klare Feindschaft gegenüber den Juden hat. Aber, das müssen wir dazu sagen, seine Feindschaft ist nicht in erster Form gegen die Juden gerichtet, sondern sein Kampf, sein Krieg ist an erster Stelle immer gegen Gott gerichtet. Und da Gottes Augapfel wiederum Israel ist, richtet er sich da in besonderer Weise auch gegen die Israeliten. Sein Vater Antiochos III., der hat durch seine Hellenisierung dafür gesorgt, dass immer mehr Juden damals schon, die ja auch damit ja eingenommen worden sind, auch da in Israel, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, der Tempel ist ja durch Esra, ne? Und auch unter Nehemia ist er ja wieder aufgebaut worden. Aber nachdem sie dort auch eingefallen sind, hat schon der Vater dafür gesorgt, dass die Juden immer mehr die griechische Kultur annehmen mussten. Das bedeutet unter anderem, dass sie auch den Gottheiten der Griechen auch huldigen sollten. Und man merkt, dass Epiphanes dann, ne, der Sohn von Antiochos III., da auch einen ganz besonderen Hass gegenüber den Juden hat. Er kanalisiert diesen Hass dann auf die Juden. Und er verbrannte dabei im Jahre 168 vor Christus Teile Jerusalems und er entweihte den Tempel darin, indem er Gottheiten in diesem Tempel hat ausstellen lassen. Aber nicht nur das, es heißt ja auch in unserem Predigttext über ihn, dass er das beständige Opfer hinwegnahm und dass er die Stätte oder die Wohnung des Heiligtums niederwarf. Und dabei hat Epiphanes etwas sehr Perfides gemacht, etwas sehr Schlimmes. Ihr wisst, damals sind ja Schweine unrein auch gewesen. Gott hat sie ganz klar als unrein definiert, ganz mal davon weg, dass später auch bei Petrus, wo Gott auch sagt, dass er die Sachen für rein erklärt. Aber vorher waren nun mal Schweine als unrein gekennzeichnet. Und Antiochos Epiphanes hat dafür gesorgt, dass auf diesen Altären, die sie dort hatten, Schweine geopfert worden sind, damit diese Altäre entheiligt werden. Das ist seine Art von Politik gewesen, um ihnen das auch zu zeigen. Und das muss man einfach mal sagen, das ist Kriegsführung, aber das ist Kriegsführung gegen Gott. Und das ist einfach reine Blasphemie, die er dort eben getätigt hat. Er entweihte also den jüdischen Opferdienst, ließ unter anderem diese Steine, die Schweine auf diesen Altären opfern, aber er provozierte auch durch seine Präsenz, durch die Dinge, die er tat und wie er sich selber auch in diesen Tempel hineinsetzte, provozierte er die Juden und auch Gott selbst. Man ist sich heute historisch ziemlich sicher, dass diese Entweihung etwa 2300 Tage gedauert hat. Die Zahl, von denen wir gehört haben, die 2300 Morgende und auch Abende. Da Epiphanes selbst das erste Mal um 170 vor Christus nach Jerusalem kam und wer sich so ein bisschen auskennt mit auch jüdischer Geschichte, dann unter Judas Makkabäus wurde dann nachher auch alles dann gereinigt, auch im Tempel, etwa 164 vor Christus. Wir können also wirklich um diese Zeit ausgehen, diese 2300 Tage, die in etwa ein Viertel Jahre waren. Diese Zeit hat tatsächlich stattgefunden, der Tempel ist entweiht worden, bis man das wieder hat aufgebaut, den Tempel gereinigt und wieder neu eingeweiht hat. Doch egal wie schlimm Antiochos Epiphanes auch war und wie schlimm der Frevel auch war, den er getätigt hat, welche entsetzlichen Taten er gegenüber den Juden angerichtet hatte und den Krieg, den er letztendlich gegen Gott geführt hat, diesen Krieg hat er nicht gewonnen. Weil Epiphanes auch ein Ende letzten Endes hatte. Doch vielleicht sehen wir, hinter diesem Horn steckt doch viel mehr. Und vielleicht mag uns das doch ein Stück weit daran erinnern, wie der Antichrist ist. Deswegen möchte ich mit euch auch mal biblisch uns anschauen, wie ist eigentlich dieser Antichrist? Und ist Antiochos Epiphanes womöglich ein Vorreiter für das Bild, wie der Antichrist sein wird? Noch einmal möchte ich auf das Folgende hindeuten, dass diese Vision einerseits die beiden damaligen Reiche, das Medo-Persische und das Griechische Reich, beschrieben haben, aber dass uns ganz klar auch nach dem Vers 26 verdeutlicht wird, dass diese Vision sich auch auf die fernliegenden Tage bezieht. Es geht also auch um Tage in fernliegender Zukunft, theoretisch, wenn wir es so wollen, um die Endzeit, die Zeit, in der wir heute leben, nachdem der Herr Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel. Uns werden Dinge gezeigt in Daniel 8, wie diese letzte Zeit aussehen wird. Gabriel erklärt dann Daniel nach der Deutung der Vision, dass am Ende der Regierung ein frecher und ein listiger König auftreten wird. Das heißt über diesen König, dass er ein erstaunliches Verderben anrichten wird und dass ihm sein Unternehmen sogar gelingen wird, dass er Starke und auch das Volk der Heiligen verderben wird, Verse 23 bis 24. Das deutet natürlich irgendwo auf Antiochos Epiphanes, nachdem wir auch alles über ihn gehört haben, was er getan hat, passt das sehr gut zu ihm. Doch es scheint noch etwas in weiterer Zukunft zu liegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bezieht sich dieser Ausspruch auf die fernliegenden Tage, Vers 26, auf unsere Endzeit und auch auf das Kommen eines oder des Antichristen, viel besser. Über ihn wissen wir ein paar Dinge aus der Bibel. Wir wissen schon das, was ich in Daniel 8 euch schon gesagt hatte, ein frecher, listiger König errichtet ein erstaunliches Verderben an. 2. Thessalonicher 2, 3 sagt über ihn, dass er ein Mensch der Gesetzlosigkeit ist. Er wird einmal kommen und er wird großes Leid bringen, große Verfolgungen wird er tätigen. Darüber wissen wir, dass seine höchste Opposition gegen Jesus Christus selbst ist. Viel wird heute über ihn erzählt, doch viele Sachen sind uns vielleicht auch als Christen heute gar nicht darüber bewusst. Und es ist gut auch zu wissen, wie der Antichrist sein wird. Was sagt unser Predigttext? Was wissen wir über diesen Antichristen, wenn wir die ganze Bibel betrachten? Natürlich, ich habe es versucht, euch so gut wie möglich euch darzustellen. Da wird es sicherlich Dinge geben. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, Mensch Daniel, du hast gar nicht Offenbarung 13 drin gehabt oder so etwas dergleichen. Ich möchte euch nur diesen Überblick heute dazu geben. Wenn Daniel 8 tatsächlich über den Antichristen spricht, so wie es ja auch schon in Daniel 7 schon getätigt worden ist, ihr erinnert euch an dieses letzte Tier, was aus dem Meer heraussteigt. Ne? Wir werden in Daniel 10, in Daniel 11 werden wir einiges darüber hören. Er wird frech und listig beschrieben, er ist intelligent. Doch die Kraft hat er sich nicht selbst gegeben. Die hat er sich nicht selbst gegeben, die hat er nicht aus sich selbst generiert, sondern diese Kraft ist ihm gegeben worden. Jetzt mag man erstmal sagen, ist es nicht Gott, der uns die Kapazitäten und die Kraft gibt? Aber man muss dazu auch sagen, auch der Satan hat natürlich bestimmte Mächte und kann auch einen Antichristen dazu bevollmächtigen, bestimmte Dinge zu tun. In dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9, das habe ich euch da unten mit aufgeschrieben, wissen wir, dass das Kommen des Antichristen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und dass dieser Antichrist betrügerische Kräfte hat. Er hat eine besondere Art, Zeichen und Wunder zu wirken. Und leider, das ist das Traurige daran, werden viele Menschen darauf reinfallen. Sie werden das sehen, welche Dinge er tut, und sie werden völlig erstaunt darüber sein und sie werden dem Antichristen auch Glauben schenken. Aber so perfide das Ganze ist, erst bringt der Antichrist Kräfte, Zeichen und Wunder und nach einer gewissen Zeit dann Verfolgung und Verderben. Ich habe euch schon erzählt, Epiphanes bedeutet so viel wie glorreich, siegreich, der Strahlende. Der Antichrist wird glorreich auftreten. Er wird ein vermeintlicher Retter in der Not sein. Er wird ein Sieger sein, so werden ihn viele auch sehen. Aber er wird auch gleichzeitig jemand sein, der einen falschen Sieg bringt. Wer sich gut in der Offenbarung auskennt, der weiß, dass in der Offenbarung 6, Vers 2 bei der Öffnung des ersten Siegels dort ein Mann aufgezeichnet wird, der auf einem weißen Pferd sitzt mit einem Bogen in der Hand und dem eine Krone gegeben wird. Und er wird als ein Sieger dargestellt werden. Aber dieser Mann ist nicht Jesus Christus, von dem es später auch heißt, dass er auch auf einem weißen Pferd ist. Das ist nicht Jesus Christus, diesen Mann, den wir dort gehört haben. Er hat nur eine gewisse Art, wie Jesus zu sein. Und die Menschen werden darauf reinfallen, weil sie sehen, oh, er ist ein Sieger, er bringt uns Sieg. Aber da müssen wir wirklich vorgewarnt sein. Er wird einen falschen Sieg bringen. Denn innerhalb dieser Glorie, die der Antichrist hat, wird am Ende Verderben bringen. Und gleichzeitig, das ist etwas, was wir in Offenbarung 13, 5 bis 18, oh, ich habe sogar Offenbarung 13 drin, es ist ihm gegeben, dass er große Dinge tun kann, dass er aber auch gleichzeitig groß reden kann. Und viele werden darauf reinfallen, wenn sie diesen Antichristen sehen. Und das Schlimmste daran ist, er wird noch nicht mal davor zurückschreiten. Er wird große Worte sprechen, aber vor allen Dingen auch lästerliche Worte gegenüber Gott selbst. Und er wird in einem Zeitrahmen von 42 Monaten oder anders angerechnet 3,5 Jahren, ihr erinnert euch an die Trübsalzeit, auch hier eine Hälfte davon. In dieser Zeit hat er Vollmacht über Nationen, Volksstämmen und Sprachen. Und viele werden diesem Antichristen nochmal Glauben schenken. Er wird in großer Weise wird er die Menschen verführen, damit letztendlich auch diese Menschen mit ihm zusammen in den Krieg gegen Gott ziehen und gegen alle seine Heiligen. Des Weiteren bin ich davon überzeugt, dass der Antichrist jemand ist, der sehr, sehr, sehr gut das Evangelium kennen wird. Und er wird auch in ganz perfider Weise, wird er auch die Stellschrauben so setzen, dass dieses Evangelium, das, was er vertreten wird, sich gut anhören wird, ein Retter in der Not sein wird, aber es besonders gefährlich sein wird, weil die Menschen ihm dort auch Glauben schenken werden. Er wird sich selber darin so erhöhen, dass er einmal im Tempel sitzen wird, um groß zu tun. Biblisch gesehen erhalten wir keine weiteren Genauigkeiten über ihn, wo er herkommt, welche Position er vorher eingenommen hat. Wir wissen nichts über seinen Bildungsweg, über seine Familie, seinen Beruf, über das Land. Man könnte vielleicht munkeln, das war es in Offenbarung 17, 7 stehen darüber, munkeln Wissenschaftler, dass es ja ein neugeborenes römisches Reich geben wird und dass er dort irgendwie auch hervorkommen wird. Das bleiben jetzt aber erstmal Spekulationen, ob er auch ein Jude sein möge. Doch die Bibel lässt uns aber über eine Sache nicht in Unkenntnis, und zwar seine Charakteristiken, die können wir erkennen. Wir können erkennen, wie er sein wird. Und wir wissen, so wie Antiochus Epiphanes war, wie er gegen die Heiligen gezogen ist, so wird er auch ganz klar gegen jegliche auch ziehen, die den Herrn Jesus Christus in ihrem Herzen tragen. Oder, und das möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich bin ja auch ein Vertreter davon, dass wir vorzeitig entrückt auch werden, dann werden wir vielleicht diese Dinge gar nicht so in dieser großen Weise auch mitbekommen. Aber wir sollten trotzdem immer wachsam sein, sollte es nicht so sein. Das ist halt immer so auch bei Erkenntnis, diese Sache. Wir wissen es nicht hundertprozentig, sollten wir darauf vorbereitet sein, zu sehen, wie er sein könnte. Denn sein Krieg wird sich immer gegen Gott selbst richten. Darüber hinaus sehen wir Jesus Christus, der uns in Matthäus 24, 9 und 15 in seiner Endzeitrede ganz klar auch auf die Prophetien sich auf Daniel bezieht, auf Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11. Er spricht dort schon über eine große Drangsalzeit und da erzählt er auch von dem Gräuel der Verwüstung in heiliger Städte, die dort stehen wird. Erinnert uns schon wieder an Antiochos Epiphanes. Das scheint wieder eine Parallele zu sein, dass der Tempel in besonderer Weise entweiht werden wird. Und es geht ja auch heute darum, dass wir uns fragen, wie weit steht der Tempel? Wird es irgendwann auch jemanden geben, der sich in diesen Tempel setzt und wird er von dort aus regieren? Dass wir uns auch hier fragen müssen, hier wird die Luft eng. Dieser Antichrist wird sich selbst als Gott zelebrieren lassen, können wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 lesen. Wir sehen gleichzeitig das Ziel seines Auftretens. Wir haben ja schon in Daniel 8, 25 gelesen, dass er gegen den Fürsten der Fürsten auftritt. Und wer ist der Fürst der Fürsten? Wer ist der Fürst des großen Heeres? Das ist Jesus Christus höchstpersönlich. Oder wenn wir es so wollen, das ist Gott. Der Antichrist steht also in unmittelbarer Opposition gegen diesen König der Könige, dem Herrn der Herrscharen. Und dieses Ziel ist ein nicht erreichbares Ziel. Er wird eine gewisse Art von Gelingen auch haben. Es werden auch Leute auch zertrampelt werden, so wie es dort auch heißt. Aber das Ziel, was er hat, ist nicht erstrebenswert. Er zieht in den geistlichen Kampf gegen jegliche himmlische Sphäre und möchte Menschen in großer Weise verführen. Und er wird immer gegen Christus sein. Er wird sich dem Werk Christi widersetzen, was er für uns getan hat an dem Kreuz von Golgatha. Und er versucht immer, den Platz Jesu Christi einzunehmen. Doch dieses Vorhaben, möchte ich ganz klar sagen, das wird ihm nicht gelingen. Was wir aber merken in unserer heutigen Weltzeit, ist auch, dass ein antichristlicher Geist unsere Weltzeit durchzieht. Das ist das, was Johannes uns auch in seinem ersten Brief, in den Kapitel 2 auch, in besonderer Weise auch teilweise in Kapitel 4 uns aufzeigt. Johannes schreibt uns, dass schon viele Antichristen auf den Plan getreten sind. Das sehen wir im 1. Johannes 2,18. Und ich habe euch schon vorhin so einige Männer euch genannt. Wir denken an diese Männer wie Hitler, Stalin oder andere mächtige Männer auch dieser Weltzeit. Wir haben erstaunliches Verderben, haben wir gesehen. Aber noch einmal, der Antichrist wird all das nochmal in den Schatten stellen, in den Dingen, die er tut. Johannes hilft uns aber durch diese Erklärung zu dem antichristlichen Geist zu verstehen, dass wir auf der einen Seite in der Endzeit leben, dass uns das klar wird, aber er möchte uns auf der anderen Seite, das sehen wir in 1. Johannes 2, 22, auch zu sehen, wer hat diesen antichristlichen Geist in sich. Es ist derjenige, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Es ist derjenige, der leugnet Gott den Vater und Jesus Christus den Sohn. Das bedeutet aber nicht, wenn du heute noch das vielleicht leugnest, das noch nicht erkannt hast, dass nicht auch ein anderer Geist auch in dein Leben einziehen kann, und zwar der Geist der Wahrheit. Aber wir sehen, dass dieser antichristliche Geist uns gerade von dieser Wahrheit ja entfernen soll, also ein ganz prekäres Ziel auch dort. Wenn wir all diese Dinge hören, dann kann es vielleicht dir so gehen, wie Daniel es hier in diesem Kapitel gegangen ist. Na, ihr seht, in Vers 27, so am Ende sagt Daniel ja, aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Vielleicht haben wir einen Teil davon jetzt verstanden und vielleicht geht es dir auch wie Daniel, du bist völlig entsetzt, du bist schockiert über diese Dinge, die dort stehen. Man könnte es schon fast mit der Angst zu tun bekommen. Doch uns unterscheidet eins von Daniel. Der Prophet Daniel wartete noch auf seinen Messias. Er wusste, dass der Herr Jesus Christus kommen würde, aber er hat noch nicht gehört, dass er gekommen ist. Wir hingegen, wir wissen, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist. Prophetien über Prophetien, die uns über diesen Messias uns gegeben worden sind, dass er kommen wird, es ist alles so eingetroffen. Und über ihn heißt es auch, dass er etwas Großes tun wird. Nicht nur, dass er uns retten wird, sondern auch in Bezug zum Antichristen wird uns in Christus in großer Weise etwas noch präsentiert. So gewaltig der Antichrist auch sein mag, und selbst wenn ihm diese gewisse Zeit gegeben ist, Vollmacht über die Völker zu haben, über die Nationen, über die Sprachen zu herrschen, und er auch gleichzeitig die Frechheit besitzt, gegen Gott selber Krieg zu führen. Und auch wenn für einen gewissen Zeitpunkt er auch darüber triumphieren möge, wird dieser Antichrist nicht in der Ewigkeit triumphieren, sondern er wird genauso wie Antiochos Epiphanes ein Ende gefunden hat, wird auch der Antichrist einmal ein Ende haben. Wenn ihr euch daran erinnert, in Daniel 7, als ich darüber gepredigt hatte, habe ich auch gesagt, ein jedes Reich hat ein Ende. Und ganz klar, auch der Antichrist und auch sein Reich werden ein Ende haben. Unser Predigttext zeigt uns etwas ganz Spannendes, Gewaltiges in Daniel 8, 25b in dem zweiten Teil. Da wird uns gezeigt, dass der Antichrist gegen den Fürsten der Fürsten auftritt. Er besitzt also die Frechheit, bis zu Jesus Christus selbst zu kommen. Aber es heißt dann, er wird ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Wenn ihr Daniel ordentlich gelesen habt, das Buch, dann erinnern wir uns vielleicht an Daniel 2. Auch dort, wir erinnern uns an dieses große Standbild, gewaltig und auch wahrscheinlich beängstigend, wenn man vor so einem riesigen Standbild stehen würde. Und auch dort heißt es über einen Stein, der kommt, ohne Zutun von Menschenhand und der dieses Standbild ganz klar zerschmettert hat. Und das, was hier über diesen Antichristen steht, der wird genauso zerschmettert werden, ohne Zutun von Menschenhand. Was ist damit gemeint? Das ist Gottes souveränes Wirken. Das bezieht sich auf Jesus Christus. Es bedarf keine menschliche Kraft, um den Antichristen zu stürzen, funktioniert auch gar nicht. Aber wenn die göttliche Kraft dahinter stehen würde, wenn Jesus Christus höchstpersönlich gegen diesen Antichristen in den Krieg zieht, wird auch der Antichrist sehen, er wird darunter zerbersten. Jesus Christus ist der mächtigste Herrscher und er wird zerschmettern. Und es wird Gottes großer Triumph auch am Ende sein. Gottes Wort wird immer so eintreffen, weil er so treu ist und von seinen Wegen auch nicht abweichen wird. Und wir dürfen mit Gewissheit und mit Vertrauen dürfen wir darauf immer wieder setzen, dass wir den gewaltigen Gott über uns haben. Und wer Jesus Christus als sein Herrn und Heiland hat, der weiß ganz genau, da ist eine Sicherheit, eine Stärke, eine Größe, die nichts in der Welt jemals damit vergleichen lässt, sondern dass Jesus Christus wahrhaftig besser, stärker, größer, gewaltiger, souveräner, herrlicher, liebevoller als alles andere, was wir in dieser Welt haben. Unser Herr Jesus Christus ist einfach mächtiger. Und ich möchte auch sagen, weil die Bibel das uns so klar zeigt, das ist ja nicht so, dass nur Daniel 8 darüber referiert hier in diesem Bibeltext. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 8 heißt, dass der Antichrist durch den Hauch seines Mundes beseitigt wird. In Offenbarung 19, in den Versen 19 bis 21 sehen wir, dass das Tier, der Antichrist und auch alle Könige der Erde und auch die Heere einmal vor dem Herrn Jesus Christus, dem Richter, erscheinen müssen. Und was heißt es dann darüber? Der Herr Jesus Christus wird diese lebendig in den Feuersee werfen. Da ist keine Macht mehr dahinter. Er wird vor seinem Richter einmal stehen und er wird auch dann in die Hölle geworfen werden. Lebendig wird er dorthin fahren. Und auch alle anderen, die sich dem angeschlossen haben, werden einmal deswegen sterben müssen und werden genauso in die Hölle gehen. Sie werden für ihre Taten büßen. Am Ende, das ist das Allerwichtigste, triumphiert der König der Könige, der Herr der Herren. Daran könnt ihr sicher sein, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, weil ich weiß, dass der Herr Jesus so treu ist, weil Gott einfach so treu ist und einfach zu seinem Wort steht. Alle Spekulationen heute über den Antichristen werden nur ins Leere führen. Verschwende auch deine Zeit nicht damit, darüber weiter nachzudenken. Aber in dieser jetzigen Endzeit, in der wir leben, ist es viel wichtiger, jetzt umso mehr unseren Herrn Jesus Christus wachsam und nüchtern weiterhin zu erwarten, uns daran zu erfreuen, dass er uns von all dem erlösen wird, dass wir auf ihn mit ganzem Herzen warten und dass wir gleichzeitig auch wissen dürfen, der Herr Jesus Christus wird triumphieren und wir dürfen in Freude, dürfen wir das jetzt schon auch ausrufen, dass wir den größten Herrn aller Zeiten Zeiten haben. Lass dich nicht ängstigen über die Dinge, die hier stehen, denn ich bin sicher, dass Gott nicht wollte, dich damit zu ängstigen, sondern vielmehr unseren Blick darauf nochmal neu fokussieren sollte. Ich habe es trotzdem in der Hand. Und wenn die Zeiten noch so schlimm sind, ich habe dir schon alles gegeben, was du brauchst, und zwar meinen Sohn Jesus Christus, der wirklich mächtiger ist über all diese Dinge. Und diese Frage ist viel wichtiger, die ich euch heute stellen muss auch. Glaubst du das auch wirklich, mein Gotteskind? So möchte ich dir wirklich von Herzen das zusprechen. Sei mehr ermutigt, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird als ein wahrhaftiger Sieger, nicht als ein falscher Sieger. Da, wo ein Sieg nur temporär ist, es wird ein ewiger Sieg für immer sein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir darin ganz neu ermutigt sind, uns daran festhalten an dieser Wahrheit. So möchte ich unserem Herrn Jesus danken, dass er so groß ist. In seinem wunderbaren Namen. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus. Ich finde das so großartig, Herr. Menschlich gesehen sind wir manchmal so beschränkt, Herr. Und uns ängstigen die Zeiten, Herr. Und ich kann es ja auch verstehen, weil manchmal ist vielleicht auch unsere eigene Existenz damit bedroht, Herr. Wir sehen die Dinge, die in der Welt passieren. Wir sehen, in welcher Form Christen heutzutage verfolgt werden. Wir sehen, wie schlimm es gerade auch in Israel zugeht, Herr. Und manchmal mag uns wirklich der Mut fehlen, Herr. Aber du hast in deinem Wort gesagt, dass die Zeiten so kommen werden, Herr. Und wir wollen unseren Mut nicht darin verlieren, Herr. Sondern das muss vielmehr dazu führen, Herr, dass wir neues Vertrauen in dir schöpfen, Herr. Dass wir wissen dürfen, Herr, dass du tatsächlich vor der Türe stehst, Herr, und dass wir erfreuen uns, dass wir uns so erfreuen dürfen, dass du kommen wirst, Herr. Ich möchte dich darum bitten, Herr, egal ob wir nun eine Trübsalzeit erleben werden oder nicht, Herr, ob du uns vorher drückst, wovon ich persönlich zwar ausgehe, dass wir aber in alledem, Herr, unsere Hoffnung in dir fassen, Herr. Und ich bin auch sicher, du bist jemand, der sein Volk bewahrt, Herr, der ja schon sein Leben für sein Volk gegeben hat, Herr. Wie viel mehr wirst du uns auch in solchen schwierigen Zeiten immer ein guter Begleiter sein, Herr, uns hindurchführen, Herr, und mit uns sein. Ich möchte dich auch weiterhin darum bitten, Herr, dass wir auch darin Buße tun, Herr. Ich kann es nur selber über mein eigenes Leben sagen, Herr. Das, wo ich dieses Vertrauen dir nicht geschenkt habe, aber durch dein Wort wieder neu mit Kraft auch ermutigt worden bin, diese Wahrheiten auszusprechen, möchte dich darum bitten, dass wir uns daran festhalten dürfen, dass wir dich mit großer Weise immer wieder erwarten dürfen. Du bist unser Herr und Heiland. Jegliches Vertrauen soll wirklich auf dich gerichtet sein. Wir möchten dir von Herzen danken für alles und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.